Lange bevor seltsame Formen lautlos durch den Himmel glitten, hatte das Land von Ruhr schon sein eigenes stilles Geheimnis. Es war ein Ort, an dem das Gras im Wind wie geflüsterte Stimmen rauschte und der Boden unter den nackten Füßen der Kinder zu atmen schien. Die Landschaft weit und golden unter der Sonne Simbabwes dehnte sich in alle Richtungen endlos aus. Felder von wilden Sträuchern durchzogen, staubige Akazienbäume und das leise Summen unsichtbaren Lebens lagen in der warmen Stille. Alles hier bewegte sich langsam. Sogar der Wind selbst schien schläfrig über die Äste zu wandern, trug den trockenen Duft von Eukalyptusborke und sonnengebackener Erde mit sich. Am Rand dieser weiten Welt stand die Ariel-Schule, eine schlichte Ansammlung niedriger weißer Gebäude mit roten Blechdächern. Sie war weder groß noch gewöhnlich. Eine besondere Stille lag über ihr, die eher zu Träumen gehörte als zum wachen Leben. Wenn die Glocke läutete, strömten die Kinder aus dem staubigen Hof in die Gänge, in ihren grünen Kleidern und Shorts, weißen Strümpfen und abgetragenen Schuhen. Es waren die Kinder von Bauern, Lehrern und Handwerkern. Wissbegierig, lebendig, voller Lachen und Bewegung. Doch an diesem Donnerstag im September herrschte eine andere Stimmung. Die Sonne stand hoch, der Himmel war wolkenlos und die Hitze lag schwer wie eine Decke über dem Land. In der Pause hatten sich die älteren Kinder in Gruppen versammelt, jagten einander zwischen den Bäumen und wirbelten Staubwolken auf. Die Jüngeren drängten sich an den Schaukeln oder suchten Schatten unter den großen Gummibäumen am Rand des Pausenhofs. Hinter diesen Bäumen erstreckte sich ein Stück Buschland, wild und ungezähmt, trockenes Gras, das an den Knöcheln kratzte, und Dornenzweige, die wie ausgestreckte Finger über den Pfad ragten. Die Kinder sollten sich dort nicht aufhalten. Schlangen könnten im Schatten liegen, hatte man ihnen gesagt. Doch der Busch hatte eine seltsame Schwere, eine Stille, die anders war als die übrige Luft. Dann veränderte sich etwas. Zuerst war es nur ein Schimmer, ähnlich der flirrenden Hitze über einer Straße. Doch dieser Schimmer hatte Gewicht, eine Präsenz. Er hing über dem Buschland, schwach, aber greifbar. Einige Kinder bemerkten ihn, ohne zu wissen, warum sie plötzlich starrten. Das Spiel verlangsamte sich, das Lachen verebbte. Ein Mädchen kniff die Augen zusammen und legte den Kopf schief. Ihre Freundin zupfte an ihrem Ärmel und flüsterte, »Was ist das?« Jenseits der Bäume schwebte etwas Metallisches knapp über dem Boden. Es war nicht groß und bewegte sich nicht schnell. Lautlos hing es in der Luft, als wolle es sich verbergen. Doch dafür war es schon zu spät. Eine glatte, silberne Scheibe, deren Oberfläche wie nasser Stein glänzte, stand reglos über dem Gras. Kein Summen, kein Windstoß, kein Laut. Ein Junge erstarrte mitten im Lauf, riss die Augen auf und zeigte stumm mit dem Finger. Andere folgten seinem Blick. Einige kicherten nervös, unsicher, was sie da sahen, doch immer mehr Kinder sammelten sich am Rand der Bäume. Fasziniert starrten sie durch den dünnen Schleier aus Zweigen ins hohe Gras hinaus. Und dann traten sie hervor. Hinter der schimmernden Scheibe bewegte sich eine Gestalt. Sie ging nicht wie ein Mensch. Ihre Glieder waren lang, der Körper schmal, die Haut von einem blassen, grauen Ton. Eng anliegend trug sie etwas Schwarzes, fast wie einen Anzug. Der Kopf war zu groß, unverhältnismäßig, und die Augen, sie waren das Fremdartigste von allem. Riesig, pechschwarz, mandelförmig und glänzend hielten sie den Blick jedes Kindes fest, als gäbe es nichts anderes mehr. Niemand schrie. Niemand lief davon. Sie standen wie gebannt, der Atem in der Kehle gefangen. Die Gestalt hob keine Hand, sprach kein Wort, sie sah nur. Dann erschien hinter ihr eine zweite. Zwei Wesen, nebeneinander, still, beobachtend. Und dennoch geschah etwas, nicht mit Worten, sondern in Gedanken. Später würden mehrere Kinder davon berichten. Ein Gefühl, eine Stimme im Kopf, nicht ausgedrückt durch Sprache, sondern durch Empfindungen. Ein Mädchen beschrieb es als Warnung. Ein anderes sagte, es sei Traurigkeit gewesen, als ob die Welt selbst weinte. Einige fühlten Schwindel, andere wollten fliehen, konnten sich jedoch nicht bewegen. Einer sprach von einem Traumgefühl, als sei er unter Wasser, wo alles klarer und zugleich unbegreiflicher wird. Die älteren Kinder griffen nach den Händen der Jüngeren, hielten sie fest. Ein kleiner Junge murmelte ein Gebet, das er von seiner Großmutter gelernt hatte. Ein anderer weinte still, ohne den Blick von der Scheibe zu lösen. Dann veränderte sich das Licht. Die Luft flirrte wie die Oberfläche einer platzenden Blase. Lautlos erhob sich das silberne Objekt, glitt aufwärts, schwebte für einen Augenblick über den Bäumen, kippte leicht zur Seite und schoss in den Himmel davon. Kein Geräusch, keine Spur, nur das Verschwinden. Mit ihm verschwanden auch die beiden Gestalten. Die Stille, die folgte, war überwältigend. Die Welt schien wieder zu atmen. Die Zikaden begannen erneut ihr Summen. Ein Windstoß bewegte die Blätter. 62 Kinder standen da, blinzelten ins grelle Sonnenlicht und trugen alle denselben Blick in den Augen, den Abdruck von etwas Unbegreiflichem. Sie wussten nicht, wie sehr dieser Moment sie für den Rest ihres Lebens verfolgen würde. Doch sie wussten, sie hatten etwas gesehen. Etwas, das nicht von dieser Welt war. Nachdem das silberne Objekt lautlos in den Himmel verschwunden war, lag über dem Schulhof eine unheimliche Stille. Es war, als hätte jemand einen schweren Vorhang über den Ort gelegt. Die Kinder standen noch immer wie angewurzelt, die Augen auf die leere Lichtung hinter den Bäumen gerichtet, als könnten sie das Schimmern der Scheibe jederzeit zurückerwarten. Doch das Buschland war still. Sonnenlicht fiel auf trockenes Gras, Zweige warfen ihre Schatten, und nichts verriet, was sich dort wenige Augenblicke zuvor abgespielt hatte. Die Stille löste sich nur zögerlich, in Flüstern. Was war das? Hast du die Augen gesehen? Ich konnte mich nicht bewegen. Die Stimmen waren brüchig, kaum mehr als Atemzüge, als fürchteten die Kinder, ein lauter Ton könne die fremden Wesen zurückrufen. Einige hielten noch immer die Hände ihrer Freunde fest, als müssten sie sich gegenseitig daran erinnern, dass sie wirklich da waren. Andere starrten auf den Boden, unfähig, Worte zu finden. Manche blickten schweigend zum Himmel hinauf, als wollten sie prüfen, ob dort noch ein Rest der Erscheinung hing. Ein Mädchen, kaum 10 Jahre alt, setzte sich weinend in den Staub. Der Junge neben ihr legte stumm eine Hand auf ihre Schulter, ohne etwas zu sagen. Von den Lehrern war niemand in der Nähe. Fast alle befanden sich noch in einer Besprechung im Hauptgebäude. Nur einige ältere Schüler hatten während der Pause die Aufsicht übernommen. Auch sie hatten das Objekt gesehen, die Gestalten, das unbegreifliche Schweigen. Doch ebenso wie die Jüngeren wussten sie nicht, wie man so etwas in Worte fassen konnte. Als die Lehrer schließlich zurückkehrten, merkten sie sofort, dass etwas geschehen war. Die Kinder waren nicht ausgelassen wie sonst. Eine merkwürdige Schwere lag über ihnen. Einige sprudelten sofort los, redeten aufgeregt und atemlos, während andere nur still und gedankenverloren wirkten. Mrs. Stevens, eine erfahrene Lehrerin, ging auf die Gruppe zu und hörte geduldig zu. Zunächst erwartete sie Übertreibungen. Kinder verwechselten schließlich oft Flugzeuge oder Wetterballons mit außergewöhnlichen Dingen. Doch diesmal war es anders. Zu viele Kinder, zu viele Stimmen, zu viele übereinstimmende Details. Und dann waren da die Zeichnungen. Noch bevor jemand die Kinder dazu aufforderte, hatten einige begonnen, mit Bleistiften und Buntstiften das Geschehen festzuhalten. Fast alle Bilder zeigten dasselbe: eine schwebende Scheibe, zwei Gestalten mit großen schwarzen Augen, starrend, unbewegt. Ihre Köpfe waren so groß, erklärte ein Junge und hielt seine Hände in Mandelform vor sein Gesicht. Sie haben nicht mit dem Mund geredet, sagte ein anderes Kind mit geflochtenen Zöpfen, die Stimme zitternd. Ich habe sie im Kopf gehört. Wie Bilder, nicht wie Worte. Welche Bilder? Fragte die Lehrerin vorsichtig. Das Mädchen schüttelte den Kopf, unsicher. Die Erde. Feuer. Bäume, die umfallen. Andere Kinder nickten. Einige beschrieben ebenfalls Rauch, sterbende Tiere, Meere, die Stiegen und das Land verschlangen. Für sie ergab es keinen Sinn. Und doch war es in diesem Moment die einzige Wahrheit, die sie kannten. Am Nachmittag hatte sich die Geschichte bereits über die ganze Schule verbreitet. Der Schulleiter, Emma Vernon, war zunächst skeptisch. Doch als er die Kinder einzeln in sein Büro rufen ließ, um ihre Aussagen zu hören, erkannte er ein Muster. Nicht nur in den Beschreibungen, sondern auch in der Emotion. Die Angst wirkte echt, nicht gespielt. In ihren Augen lag etwas, das kein Kind vortäuschen konnte. Ein Schatten, ein Nachhall von etwas Unfassbarem. Eine besonders skeptische Lehrerin stellte während der Mittagspause Fragen an eine Gruppe Kinder, fest entschlossen, die Geschichten als kindliche Fantasie zu entlarven. Doch egal wie sie fragte, die Berichte brachen nicht auseinander. Alle beschrieben dieselbe Gestalt, dasselbe Schweben, dieselbe lautlose Präsenz. Unterschiede gab es nur darin, wer näher am Zaun gestanden hatte, wer die Augen zuerst sah, wer die Gedanken am deutlichsten gespürt hatte. Am Ende des Tages war der Kunstraum voller Zeichnungen, die nichts mehr mit Häusern, Tieren oder lachenden Sonnen zu tun hatten. Stattdessen füllten Bilder von Scheiben, grauen Wesen und schwarzen Augen die Wände. Manche hatten sogar Strahlen eingezeichnet, die aus den Köpfen der Gestalten in Richtung der Kinder führten. Zu Hause setzten sich die Eindrücke fort. Einige Kinder weigerten sich, überhaupt darüber zu reden. Andere redeten in Bruchstücken, verstummten dann oder brachen in Tränen aus. Manche lagen in ihren Betten wach, die Augen starr auf die Decke gerichtet, unfähig, die Erinnerung an diese Blicke abzuschütteln. Und so senkte sich in dieser Nacht über das kleine, sonst so stille Ruhr ein neuer Schatten. Die Sterne funkelten klar am Himmel, doch für die Kinder der Ariel-Schule hatte sich die Welt verändert. Sie waren nicht mehr dieselben wie am Morgen. Etwas hatte sie berührt, etwas, das nicht von hier war. Am nächsten Morgen lag die Ariel-Schule im vertrauten Licht der afrikanischen Sonne. Der Himmel spannte sich weit und makellos über die Savanne, Vögel sangen in den Zweigen der Gummibäume, und der Duft von Staub und Eukalyptus stieg in der Wärme auf. Für jeden Außenstehenden wirkte es wie ein gewöhnlicher Schultag. Doch in den Klassenzimmern herrschte eine unsichtbare Spannung, ein Gewicht, das jede Bewegung verlangsamte und jede Stimme dämpfte. Die Kinder nahmen ihre Plätze ein, wie sie es immer taten. Stühle kratzten über den Boden, Hefte raschelten, Bleistifte rollten über die Tische. Aber das vertraute Gemurmel, das sonst den Raum füllte, blieb gedämpft. Manche Augen wanderten zum Fenster, als könnten sie dort eine Spur des silbernen Objekts finden. Hände krallten sich unbewusst in Federmäppchen, Gesichter waren ernster als sonst. Selbst diejenigen, die so taten, als sei nichts geschehen, trugen eine stille Beklemmung mit sich. Miss Brooks, eine schlanke Frau mit strengem Dutt und 8 Jahren Erfahrung an dieser Schule, bemerkte es sofort. Sie kannte ihre Schüler gut, und was sie jetzt in ihren Gesichtern sah, war kein gewöhnliches Unbehagen. Es war das Leuchten eines Traums, der zu real gewesen war, um ihn zu vergessen. Sie legte das Lesebuch beiseite und stellte eine Frage: Wie geht es euch heute? Zunächst kam nur ein Nicken, ein Schulterzucken. Doch dann hob ein Kind die Hand. Miss, können wir über das reden, was gestern passiert ist? Ein anderes nickte, die Stimme kaum hörbar, die Augen. Sie waren so groß. Miss Brooks schwieg einen Moment, dann klappte sie das Buch endgültig zu. In Ordnung, sagte sie. Lasst uns darüber reden. Zögerlich begannen die Kinder zu sprechen. Einzelne Worte zuerst, dann ganze Sätze. Schließlich brach es aus ihnen heraus. Jedes erzählte auf seine Weise, und doch liefen alle Erinnerungen auf denselben Punkt hinaus. Sie beschrieben den Schimmer in der Luft, die silberne Scheibe, das Gefühl, als sei die Welt für einen Augenblick stillgestanden. Sie beschrieben die Gestalten, graue Haut, lange Glieder, übergroße Köpfe und diese Augen, die schienen nicht nur zu sehen, sondern hindurchzusehen, bis ins Innerste. Einige Kinder erzählten von Schwindel, andere von einer unerklärlichen Ruhe. Ein Junge meinte, er habe nicht einmal mehr den Wind gehört, als ob alles ringsum verstummt sei. Ein Mädchen berichtete, wie der Blick der Gestalt sie durchbohrte, als würde sie nicht nur beobachtet, sondern erkannt. Während die Kinder redeten, war der Klassenraum still. Nur das leise Rauschen der Blätter draußen drang herein. Miss Brooks hörte zu, ohne zu unterbrechen. Der Stift, den sie in der Hand hielt, war längst vergessen. Im Nachbarraum stellte auch der Naturkundelehrer, Emer Empu, ähnliche Fragen. Normalerweise ein Mann der Logik und Strenge, versuchte er sachlich zu bleiben. Doch auch er musste anerkennen, dass die Berichte seiner Schüler nicht auseinanderfielen. Wie viele habt ihr gesehen? Fragte er. Woher kamen sie? Was haben sie getan? Doch die Antworten waren nie rein körperlich. Sie haben mich angeschaut, sagte ein Kind. Ich habe sie in meinem Kopf gespürt. Ein anderes, sie haben mir gezeigt, wie die Erde kaputt geht. Am Ende des Schultages war klar, in allen Klassen war dieselbe Geschichte erzählt worden. Von den Kleinsten bis zu den Ältesten, alle beschrieben sie die gleichen Gestalten, das gleiche Schweigen, die gleichen Gedankenbilder. Zur Mittagszeit versammelten sich die Lehrer im Lehrerzimmer. Einige waren überzeugt, dass es sich um Massenhysterie handelte, ausgelöst durch Fantasie und Gruppendruck. Andere, wie Miss Brooks, waren unsicherer. Sie glauben daran, sagte sie leise. Und das macht mir mehr Sorgen, als wenn sie sich alles nur ausgedacht hätten. Der Schulleiter, Emma Vernon, stand am Fenster und blickte hinaus. Draußen bewegte sich das Gras friedlich im Wind, die Bäume warfen ihre vertrauten Schatten. Doch in seiner Brust nagte Unruhe. Sie haben Zeichnungen gemacht, sagte er schließlich. Alle fast identisch. Die Lehrer sahen sich an, und für einen Moment herrschte Schweigen. Auch in den folgenden Tagen blieb das Erlebnis präsent. Einige Kinder stellten Fragen, die Erwachsene kaum beantworten konnten. Warum wir? Kommen Sie wieder? Was wollen Sie? Andere zogen sich zurück. Ein Mädchen, sonst für ihre Fröhlichkeit bekannt, zeichnete plötzlich nur noch dunkle Bilder. Schwarze Augen im Himmel, fallende Bäume, zerbrochene Landschaften. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie nur: Es ist, als würden sie uns immer noch beobachten. Auch die Eltern begannen, Veränderungen zu bemerken. Manche Kinder litten unter Albträumen, manche fürchteten sich vor dem Himmel. Während einige Eltern es als Fantasie abtaten, wurden andere zunehmend besorgt. Die Lehrer aber wussten, dass etwas geschehen war. Etwas, das nicht so leicht zu erklären oder zu vergessen war. Ob Täuschung, kollektive Einbildung oder eine Begegnung mit dem Unbekannten, die Kinder hatten eine Last davongetragen, die tiefere Spuren hinterließ, als Worte fassen konnten. Und so wehte durch die Flure der Schule ein Echo, leise, unsichtbar, aber spürbar. Ein Schatten, der sich in Zeichnungen und in den Augen der Kinder widerspiegelte. Draußen sangen die Vögel, als wäre nichts geschehen. Doch drinnen blieb die Frage, unausgesprochen und schwer: Was, wenn sie zurückkommen? Einige Tage waren vergangen, doch die Kinder der Ariel-Schule flüsterten immer noch. Nicht ständig und nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang, aber das Geschehene lag wie ein unsichtbarer Schatten über ihnen. Es schlich sich in ihre Träume, in ihre Zeichnungen, in die stillen Momente zwischen den Unterrichtsstunden, wenn die Blicke wie von selbst hinaus zum Buschland glitten. Was auch immer sie gesehen hatten, es war nicht verschwunden. Es lebte in ihnen weiter. Im Lehrerzimmer wurden die Diskussionen intensiver. Manche Kollegen wollten das Thema totschweigen, in der Hoffnung, dass es mit der Zeit verblassen würde. Andere waren überzeugt, dass man die Kinder ernst nehmen müsse. Doch niemand wusste, an wen man sich wenden sollte. Polizei? Presse? Regierungsstellen? Nein, zu riskant. Man brauchte jemanden, der zuhörte, ohne zu urteilen, jemanden mit Erfahrung im Umgang mit dem Unerklärlichen. Diese Person kam schließlich, still und unaufgeregt. An einem sonnigen Morgen betrat Cynthia hinter das Schulgelände. Eine Frau mit grauem Haar, das der Wind spielerisch über ihre Schultern wehte. Sie trug einen lockeren Schal, unter dem sie ein Notizbuch fest an sich gedrückt hielt. Ihr Auftreten war ruhig, freundlich, ohne jede Spur von Sensationslust. In ganz Südafrika war sie bekannt als Forscherin für unidentifizierte Himmelsphänomene. Seit Jahren sammelte sie Berichte aus abgelegenen Dörfern und Städten, hörte Menschen zu, die von Lichtern am Himmel oder fremden Begegnungen erzählten. Sie war es gewohnt, geduldig zu lauschen und behutsam nachzufragen. Die Lehrer begrüßten sie mit gemischten Gefühlen. Sie fürchteten, dass das Ereignis in die Öffentlichkeit gelangen könnte. Zeitungen, neugierige Reporter. All das wollten sie den Kindern ersparen. Doch gleichzeitig spürten sie, dass hier jemand stand, der helfen konnte. Cynthia hörte sich zunächst an, was die Erwachsenen zu berichten hatten. Dann fragte sie leise: Darf ich mit den Kindern sprechen? Zögerlich stimmten sie zu. Die Kinder wurden einzeln oder in kleinen Gruppen hereingerufen. Jeder bekam Papier, Stifte und die Freiheit, das Erlebte festzuhalten. Es gab keine suggestiven Fragen, keine Vorgaben. Nur die Bitte: Zeichne, was du gesehen hast. Erzähle mir, was geschehen ist. Und die Kinder zeichneten. Bald füllte sich ihr Ordner mit Dutzenden von Bildern: silberne Scheiben, ovale Flugkörper, Figuren mit schwarzen, mandelförmigen Augen, daneben die vertraute Kulisse aus Gummibäumen und Savannengras. Die Details variierten, doch das Wesentliche blieb gleich. Es war, als hätten alle denselben Film gesehen und nun jeder seine eigene Version davon aufs Papier gebracht. Noch eindringlicher waren jedoch die Gespräche. Ein 11-jähriger Junge mit unsicheren Fingern erklärte: Es hatte keine Räder. Es landete nicht. Es kam einfach herunter und blieb stehen, als ob es schwebte. Und die Gestalt? Fragte Cynthia. Sie ging. Aber nicht wie wir. Es war mehr wie ein Gleiten. Und sie sah mich an, direkt in mich hinein. Ein anderes Kind, ein Mädchen mit geflochtenem Haar, sprach unter Tränen von den Bildern, die in ihrem Kopf aufgetaucht waren. Es waren keine Worte. Es waren Bilder. Ich sah Bäume, die starben. Rauch. Wasser, das kam und alles verschluckte. Ich hatte solche Angst. Es war, als wollten sie uns warnen. Cynthia schrieb behutsam mit, stellte vorsichtige Rückfragen, aber niemals drängend. Sie war vieles gewohnt. Männer, die von Lichtern in den Bergen berichteten, Frauen, die seltsame Geräusche in der Nacht hörten. Doch dies war anders. Hier sprachen Kinder, deren Ehrlichkeit ungekünstelt war. Kein Versuch, sich interessant zu machen, kein theatralisches Übertreiben. Ihre Stimmen waren leise, ihre Erinnerungen lebendig, ihre Angst greifbar. Am folgenden Tag führte Cynthia eine der älteren Schülerinnen zurück zum Pausenhof. »Zeig mir bitte, wo es war«, bat sie. Das Mädchen deutete auf eine Stelle jenseits der Gummibäume. Dort im hohen Gras war das Buschland leicht niedergedrückt, als hätte etwas Schweres für kurze Zeit dort geruht. »Hier standen sie«, flüsterte das Mädchen. »Zwei.« Einer schaute uns an, der andere blieb beim Schiff. »Und wie hast du dich gefühlt?« »Es war, als würde meine Brust beben, aber nicht innen, sondern außen, in der Luft. Ich konnte mich nicht bewegen. Nicht einmal blinzeln.« Cynthia ließ die Stille wirken. Später kehrte sie in ihr Gästezimmer zurück. Unter dem rhythmischen Ticken des Deckenventilators sortierte sie ihre Notizen. Sie legte die Zeichnungen nebeneinander und betrachtete die schwarzen Augen, die ihr entgegenstarrten, groß, tief, unheimlich. Sie zog keine voreiligen Schlüsse. Das war nie ihre Art gewesen. Aber eines war ihr klar, etwas hatte diese Kinder berührt. Ob materiell oder geistig, ob von außen oder innen. Es hatte Spuren hinterlassen, die zu stark waren, um sie zu ignorieren. Seit Cynthia hint an der Schule eingetroffen war, veränderte sich die Stimmung merklich. Die Kinder hatten endlich jemanden, der ihnen glaubte, jemanden, der ihre Worte ernst nahm. Doch die Erleichterung brachte auch neue Schwere mit sich, denn nun mussten sie das, was sie gesehen hatten, noch einmal bewusst durchleben. Wenn man sie fragte, was ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben war, nannten viele nicht das schwebende Objekt, nicht das plötzliche Licht oder das lautlose Verschwinden. Nein, es waren die Augen. Diese unnatürlich großen, schwarzen, glänzenden Augen, die wie lebendige Spiegel wirkten. Ein Junge namens Tendai, der das Geschehen eher vom Rand des Pausenhofs beobachtet hatte, drückte es schlicht aus, ihre Augen waren wie Fenster. Nicht nur in ihr Gesicht, sondern weiter. Es war, als hätten sie alles gesehen. Die Bäume, den Himmel und auch uns von innen. Ein anderes Kind, Patience, beschrieb es noch eindringlicher. Es war, als hätten sie mir Geschichten erzählt, ohne ein Wort zu sagen. Geschichten, die in meinem Kopf waren, wie Erinnerungen, die nicht meine sind. Ich konnte nicht wegsehen, aber ich wollte mich verstecken. Viele berichteten von einem Gefühl, das über das Sehen hinausging. Eine Art inneres Drängen. Kein Klang, keine Stimme. Und doch verstanden sie, dass etwas gesagt wurde. Manche empfanden es wie einen leisen Gesang, der sich in ihre Gedanken legte, andere wie einen Druck hinter der Stirn. Fast alle sprachen von Bildern. Die Bilder wiederholten sich, brennende Wälder, in Rauch gehüllte Hügel, Ozeane, die anschwollen und Land verschlangen, Böden, die rissen, als würde die Erde selbst aufbrechen. Es war eine Warnung, flüsterte Shippo. Sie haben uns gezeigt, wie die Welt zerbricht. Doch nicht alle empfanden Furcht. Einige sagten, die fremden Wesen hätten ihnen ein merkwürdiges Gefühl von Frieden vermittelt. Als wollten sie nicht erschrecken, sondern aufrütteln. Ein Junge formulierte es so, sie sagten uns, passt auf die Erde auf. Tut ihr nichts Schlechtes. In den freien Minuten sammelten sich die Kinder oft in kleinen Gruppen im Schatten der Gummibäume und verglichen, was sie gespürt hatten. Es waren Gespräche, die weniger mit Worten als mit Gefühlen geführt wurden. Eine seltsame Einigkeit verband sie, als hätten sie alle an demselben Geheimnis teil. Die Lehrer beobachteten das aufmerksam. Manche bemerkten, dass die Kinder plötzlich ernstere Fragen stellten. Über die Natur, über die Sterne, über den Sinn des Lebens. Andere waren stiller geworden, als hätten sie etwas Schweres zu tragen. Im Kunstunterricht verwandelten sich ihre Zeichnungen in düstere Szenen. Nicht mehr nur die fremden Figuren mit den schwarzen Augen, sondern auch die Visionen. Wälder in Flammen, Wasserfluten, die ganze Städte verschlangen, Landschaften voller Risse. Für Kinderhände waren es verstörend klare Bilder. Auch in den Familien blieb die Veränderung nicht unbemerkt. Einige Eltern hörten nachts ihre Kinder reden oder leise weinen, als würden sie im Schlaf mit den Gestalten sprechen. Andere erzählten, dass ihre Kinder morgens erwachten und plötzlich Dinge sagten wie, die Erde muss geschützt werden. Oder wir dürfen nicht alles kaputt machen. Cynthia hintersah all das mit wachsamer Sorge. Sie notierte jedes Detail, hörte geduldig zu, sammelte Zeichnungen und Stimmen. Sie spürte, dass hier etwas Größeres geschehen war. Nicht nur eine Sichtung am Himmel, sondern eine Begegnung, die das Bewusstsein dieser Kinder tief verändert hatte. Und doch lag über all dem eine stille Ungewissheit. Waren es Warnungen aus einer anderen Welt? Botschaften von Wesen, die die Erde beobachteten? Oder waren es Spiegelungen der eigenen Ängste der Kinder, ausgelöst von etwas, das sie nicht verstehen konnten? Während draußen die Savanne wie immer rauschte, das Gras im Wind schwankte und die Sonne friedlich über den Bäumen stand, lag über der Schule von Ariel ein unsichtbarer Blick. Es war, als hielten diese schwarzen Augen noch immer Wache, jenseits der Bäume, unsichtbar, aber gegenwärtig. Die Geschichte von der Begegnung auf dem Pausenhof verbreitete sich schneller, als es sich die Lehrer erhofft hatten. Was zunächst wie ein Geheimnis unter den Kindern begann, hatte längst den Weg in die umliegenden Dörfer gefunden. Eltern sprachen in der Abenddämmerung leise darüber, Zeitungen berichteten in vorsichtigen, fast spöttischen Tönen, und immer wieder tauchten neugierige Fremde auf, die nach Einzelheiten fragten. Doch unter diesen Fremden befand sich einer, der nicht gekommen war, um zu spotten oder schnelle Schlagzeilen zu schreiben. Dr. John Mack, Psychiater an der Harvard University, hörte von dem Vorfall und entschloss sich, selbst nach Simbabwe zu reisen. Er war kein Mann, der sich mit bloßen Gerüchten zufrieden gab. Seine Laufbahn war geprägt von der intensiven Beschäftigung mit außergewöhnlichen menschlichen Erfahrungen, Begegnungen, die viele andere vorschnell als Fantasie oder Wahn abtaten. Mack dagegen hörte hin. Er wollte verstehen, nicht widerlegen. An einem warmen Nachmittag betrat er das Gelände der Ariel-Schule. Die Sonne stand tief und tauchte die Savanne in goldenes Licht, während der Staub leise unter seinen Schritten knirschte. Die Kinder in ihren grünen Schuluniformen blickten neugierig zu dem fremden Mann mit dem schlichten Jackett und dem abgegriffenen Lederbuch. Manche hielten Abstand, andere lugten neugierig aus den Türen. Mack's Erscheinung war unaufdringlich. Er sprach mit sanfter Stimme, lächelte zurückhaltend und stellte keine vorschnellen Fragen. Zunächst beobachtete er nur den Hof, die Bäume, die Gesichter der Kinder. Er wollte nicht den Forscher geben, sondern Vertrauen aufbauen. Als er sich schließlich zu den ersten Gesprächen niederließ, tat er es ohne Hast. Manche Kinder brauchten Minuten, ehe sie zu reden begannen. Einige stotterten, andere erzählten mit einer Klarheit, die ihn überraschte. Immer wieder fiel auf, wie sehr ihre Beschreibungen übereinstimmten. Die schwebende Scheibe, das lautlose Schweben, die beiden Gestalten mit der grauen Haut und den schwarzen, unheimlichen Augen. Besonders aber beeindruckte ihn die Schilderung der Gedankenbilder. Fast alle Kinder erzählten von Visionen, die sich in ihre Köpfe gedrängt hatten. Brennende Wälder, Meere, die wie dunkle Wellen über Städte hinwegrollten, ein Planet, der krank und verwundet wirkte. Es waren keine klaren Worte, sondern Empfindungen, die zu Bildern geworden waren. Mack notierte sorgfältig, doch er unterbrach nicht. Stattdessen stellte er sanfte Fragen: Was hast du dabei gefühlt? Wie war es für dich, als sie dich ansahen? Manche antworteten mit Tränen, andere mit einem unbeirrbaren Ernst, der nicht zu ihrem jungen Alter zu passen schien. Auch die Lehrer und Eltern bezog Mack in seine Gespräche ein. Sie berichteten von Albträumen, plötzlicher Ernsthaftigkeit und dem Eindruck, dass die Kinder seit jenem Tag anders waren. Weniger unbeschwert, mehr nachdenklich, als hätten sie eine Last übernommen, die sie selbst nicht verstanden. Mack erkannte, dass er es hier nicht mit einer bloßen Kindergeschichte zu tun hatte. Die Begegnung hatte tiefe seelische Spuren hinterlassen. Sie war keine Episode, die sich mit der Zeit in Luft auflösen würde. Die Kinder hatten etwas erlebt, das sie geprägt hatte. Ob von außen kommend oder aus ihrem Innersten heraus, spielte zunächst keine Rolle. Am Abend saß Mack allein in seinem Zimmer unweit der Schule. Die Sonne war hinter den Hügeln versunken, Grillen zirpten in der Dunkelheit. Vor ihm lagen Zeichnungen der Kinder, immer wieder dieselbe Form, dieselben Augen, dieselben Szenen der Verwüstung. Er blätterte in seinen Notizen und dachte an die vielen Menschen, mit denen er zuvor gearbeitet hatte. Erwachsene, die von ähnlichen Begegnungen berichteten, oft voller Angst und Zweifel. Doch hier war es anders, es waren Kinder. Ihre Stimmen klangen klarer, unverdorbener. Mack wusste, dass viele seine Reise belächeln würden. Doch für ihn stand fest, hier in einer kleinen Schule in Simbabwe war etwas geschehen, das weit über die Grenzen des Gewöhnlichen hinausging. Etwas, das die Frage nach der Wirklichkeit selbst neu stellte. Und während draußen der afrikanische Himmel sich mit Sternen füllte, schrieb er leise in sein Notizbuch: Diese Kinder sind Zeugen. Nicht von einer Geschichte, sondern von einer Wahrheit, die wir erst zu begreifen beginnen. Nach den langen Tagen voller Befragungen, Gespräche und Zeichnungen begann sich eine neue, seltsame Phase über die Kinder der Ariel-Schule zu legen. Wenn am Abend die Sonne versank und die afrikanische Landschaft im Zwielicht versank, schlichen sich die Erinnerungen nicht nur in ihre Gedanken, sondern auch in ihre Träume. Es waren keine gewöhnlichen Träume, wie sie Kinder sonst erleben. Bunt, flüchtig, bruchstückhaft. Nein, diese Träume waren klar, bedrückend, fast so real wie der Tag selbst. Viele wachten mitten in der Nacht auf, mit rasendem Herzschlag, die Augen weit offen, als hätten sie gerade etwas erlebt, das greifbarer war als jede Fantasie. Einige berichteten davon, wie sie über weite Landschaften schwebten, die im Licht fremder Farben leuchteten, blau, violett, Silber, Töne, die ihnen gleichzeitig vertraut und unirdisch vorkamen. Sie sahen Wälder, die in kühlen blauen Flammen standen, Flüsse aus Licht, die sich wie Wellen über die Erde ergossen, und Städte, die aussahen wie Spiegelungen der schwebenden Scheibe. Ein Mädchen namens Tariro erzählte leise: In meinem Traum waren sie wieder da. Sie sprachen nicht, aber sie zeigten mir eine Welt. Alles war voll von Farben und Zeichen, die ich nicht erklären kann. Es war, als wollten sie mir etwas Wichtiges beibringen, etwas, das ich nicht vergessen darf. Andere berichteten von endlosen Hallen aus Metall, von Türen, die in Räume führten, in denen keine Schwerkraft herrschte. Manche sahen Sterne, die sich öffneten wie Fenster, andere sprachen von Stimmen, die ihnen in Gedanken zuflüsterten. Keine Wörter, sondern eine Art Musik, die trotzdem verständlich war. Doch nicht alle Träume waren schön. Einige Kinder wachten schreiend auf. Sie sahen Schatten, die sich hinter den Augen der Wesen verbargen, oder Bilder von Zerstörung, die sie wie eine Flut überrollten. Manche sagten, sie hätten das Gefühl gehabt, nicht allein im Traum zu sein. Als würden die Wesen direkt in ihrem Schlafzimmer stehen und sie beobachten. Eltern berichteten bald, dass ihre Kinder unruhig schliefen, manche schweißgebadet erwachten, andere mitten in der Nacht vor Angst an ihr Bett kamen. Einige Kinder begannen im Unterricht abwesend zu wirken, starrten minutenlang ins Leere, als würden sie an etwas denken, das nur sie sehen konnten. Dr. John Mack hörte sich diese Schilderungen mit besonderer Aufmerksamkeit an. Er erklärte den Kindern vorsichtig, dass Träume ein Weg seien, mit großen Gefühlen und tiefen Erfahrungen umzugehen. Der Verstand malt Bilder, damit wir verstehen können, was wir nicht in Worte fassen können, sagte er ihnen. Er wollte die Träume nicht kleinreden. Im Gegenteil, er ermutigte sie, sie aufzuschreiben oder zu zeichnen. So wurde manches sichtbar, was sonst verborgen geblieben wäre. Auch Cynthia Hint sammelte die Berichte gewissenhaft. Ihr fiel auf, dass sich bestimmte Symbole wiederholten: die großen Augen, das Licht, die Flut, das Feuer. Sie begannen die Träume nicht nur als Fantasie, sondern als Fortsetzung der Begegnung zu verstehen. Als ob die Wesen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts in den Köpfen der Kinder anwesend waren. Im Unterricht entstanden bald ganze Hefte voller Zeichnungen. Kinder malten Flammen, die keine Hitze hatten, Ozeane aus Licht, Figuren, die über den Himmel schwebten. Manche Zeichnungen wirkten wie Landkarten einer fremden Welt. Andere zeigten Zerstörung, karge Landschaften, zerbrochene Städte. Für die Kinder selbst hatten die Träume eine besondere Wirkung. Einige wurden ernster, fragten plötzlich nach dem Sinn des Lebens, nach den Sternen und nach dem Schicksal der Erde. Andere entwickelten eine unerklärliche Angst vor Dunkelheit oder davor, allein draußen zu sein. Doch neben der Angst lag auch eine seltsame Verantwortung in der Luft. Manche sagten, sie hätten das Gefühl, etwas gelernt zu haben. Eine Botschaft, die sie weitertragen müssten. Wir sollen auf die Erde aufpassen, flüsterte ein Junge. Sie haben es uns gezeigt. Und so wurden die Nächte zu einem zweiten Klassenzimmer. Während draußen die afrikanische Savanne schlief, wanderten die Kinder in ihren Träumen durch Welten aus Licht und Schatten. Die fremden Wesen waren nie weit, immer präsent, als stille Begleiter, als Lehrer, als Mahner. Wenn die Kinder am Morgen erwachten, war es, als läge noch immer ein Hauch dieser Träume in der Luft. Und während die Sonne über Ruhe aufging, wussten sie, das, was sie gesehen hatten, war nicht vorbei. Es verfolgte sie, in der Wirklichkeit und in ihren Schlaf. Mit jeder Woche, die verging, breitete sich das Echo des Vorfalls über die Grenzen des kleinen Ruhe hinaus. Was zunächst auf dem Pausenhof begann, hatte längst den Weg in die Hütten, Häuser und Versammlungsplätze der Umgebung gefunden. Die Kinder erzählten, manche stockend, manche voller Drang, und die Eltern hörten zu. Bald wusste das ganze Dorf, dass an der Schule etwas geschehen war. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Viele Eltern taten die Erzählungen als Fantasie ab. Kinder träumen, sagten sie. Sie haben zu viele Geschichten gehört, sie haben einander angesteckt. Doch es gab auch andere. Mütter, die ihre Kinder nachts weinen hörten, Väter, die bemerkten, dass ihre sonst unbeschwerten Söhne plötzlich ernst in den Himmel starrten. Diese Eltern zweifelten nicht so leicht. Bald war die Geschichte nicht mehr nur Familiensache. Auf dem Markt, in den Kirchen, bei Treffen unter Nachbarn flüsterten die Leute darüber. Mal waren es Gerüchte, mal klare Schilderungen. Die Erzählungen veränderten sich mit jedem Mund, der sie weitergab. Doch im Kern blieb sie dieselbe. Etwas Ungewöhnliches war geschehen, etwas, das man nicht so einfach abtun konnte. Die Lehrer an der Ariel-Schule versuchten währenddessen, den Alltag aufrechtzuerhalten. Der Unterricht lief, die Kinder schrieben, rechneten und spielten. Doch unter der Oberfläche war nichts wie vorher. Die Lehrkräfte tauschten heimlich Blicke, wenn ein Kind wieder eine düstere Zeichnung zeigte, oder wenn in einer Stunde plötzlich Stille eintrat, weil einer den Himmel durchs Fenster anstarrte. Als schließlich die ersten Reporter auftauchten, war die Lage endgültig verändert. Lokale Zeitungen brachten kurze Meldungen, unerklärliche Sichtungen bei Ruhrschule oder Kinder berichten von fremden Besuchern. Die Artikel waren vorsichtig formuliert, oft mit einem Unterton von Skepsis. Trotzdem reichte es, um das Interesse zu wecken. Fremde Gesichter tauchten auf, stellten Fragen, versuchten, Fotos zu machen. Die Schule und die Eltern hielten die Kinder so gut wie möglich davon fern. Doch nicht nur Skepsis machte die Runde. Manche Dorfbewohner sprachen von alten Geschichten, die schon ihre Großeltern erzählt hatten. Geschichten von Wächtern, die aus den Sternen kamen, um die Menschen zu beobachten, manchmal auch zu warnen. Diese alten Überlieferungen bekamen plötzlich neue Bedeutung. Die Begegnung der Kinder schien wie ein weiteres Kapitel in einer langen Geschichte, die schon immer im Schatten der Sterne erzählt worden war. Natürlich gab es auch Angst. Einige meinten, es handle sich um ein böses Omen. Flüstereien von Hexerei oder dunklen Mächten machten die Runde. Manche Familien hielten ihre Kinder von der Schule fern, weil sie fürchteten, das Unheil könne zurückkehren. Doch neben der Furcht wuchs auch eine stille Solidarität. Lehrer, Eltern und Dorfbewohner begannen, sich zu treffen, um zu beraten, wie man die Kinder schützen könne. Manche schlugen vor, das Erlebte gemeinsam aufzuarbeiten, statt es zu verdrängen. Andere hielten Mahnwachen ab, erzählten Geschichten von Hoffnung und Schutz, damit die Angst nicht die Oberhand gewann. Cynthia Hind und Dr. John Mack, die inzwischen beide in Ruhe waren, versuchten, die Wogen zu glätten. Sie erklärten, dass man die Kinder ernst nehmen müsse, unabhängig davon, ob man an Außerirdische glaubte oder nicht. Sie haben etwas erlebt, das sie tief erschüttert hat, sagte Hind in einer kleinen Runde mit Eltern. Wir dürfen ihre Stimmen nicht zum Schweigen bringen. Allmählich wurde der Vorfall zu einem Thema, das die gesamte Region bewegte. Fremde, die nie zuvor einen Fuß nach Ruhr gesetzt hatten, sprachen darüber. Manche mit Spott, andere mit Staunen. Radiosendungen griffen die Geschichte auf, Prediger erwähnten sie in ihren Predigten. Für die Kinder aber war all das eine Bürde. Sie fühlten sich beobachtet. Nicht nur von den Wesen, die sie gesehen hatten, sondern auch von der Welt um sie herum. Manche schämten sich, andere fühlten sich missverstanden. Doch wenn sie unter sich waren, erinnerten sie sich an die schwarzen Augen, die Bilder, die ihnen gezeigt worden waren. Und sie wussten, was immer draußen geredet wurde, in ihrem Inneren war die Wahrheit unauslöschlich. So war der Pausenhof der Ariel-Schule nicht länger nur ein Ort des Spiels. Er war zu einem Symbol geworden, zu einem Punkt auf der Landkarte des Unbekannten. Und das Dorf Ruhr, bis dahin ein stiller Fleck in der Weite Simbabwes, war plötzlich ein Ort, über den die Menschen sprachen, leise, nachdenklich, manchmal ängstlich, aber immer mit demselben Unterton. Hier ist etwas geschehen, das uns alle betrifft. Je mehr die Geschichte von der Ariel-Schule in Umlauf geriet, desto stärker meldeten sich auch die Stimmen der Skeptiker. Für jeden, der den Kindern glaubte oder wenigstens Verständnis für ihre Verunsicherung zeigte, gab es andere, die die Ereignisse in Zweifel zogen. Die ersten Skeptiker waren Journalisten. Einige reisten eigens aus Harare an, andere kamen aus Südafrika. Sie stellten kritische Fragen, fotografierten die Schule, sprachen mit den Lehrern und befragten die Kinder. Doch oft schien es, als hätten sie ihre Schlagzeilen schon im Kopf, bevor sie überhaupt ein Gespräch führten. Massensuggestion, Kinderfantasie, kollektive Einbildung. Diese Begriffe tauchten in ihren Notizen auf, lange bevor sie die Stimmen der Kinder gehört hatten. Auch unter Psychologen gab es Widerspruch. Manche erklärten, die Kinder hätten schlicht ein Flugzeug gesehen, das im Licht der Sonne seltsam wirkte. Andere behaupteten, die Medienberichte hätten die Kinder beeinflusst. Vielleicht hätten sie sich gegenseitig aufgeschaukelt, bis eine einfache Beobachtung zu einer fantastischen Geschichte angewachsen sei. Besonders laut waren jene, die grundsätzlich nicht an Phänomene jenseits des Alltäglichen glaubten. Für sie war die Sache klar, Aliens gab es nicht, also konnte es auch keine Begegnung gegeben haben. Die Kinder müssten sich geirrt haben, Punkt. Doch es gab auch Skeptiker im Dorf selbst. Manche Eltern ärgerten sich über die Aufmerksamkeit, die auf ihre Kinder fiel. Sie fürchteten, man könne sie als Spinner abstempeln. Wir wollen nicht, dass unser Name in der Zeitung steht, sagten sie. Was werden die Leute in der Stadt über uns denken? Für sie war das Geschehen eine Belastung, die sie am liebsten verdrängen wollten. Andere wiesen auf die Unterschiede in den Aussagen der Kinder hin. Manche hatten gesagt, die Wesen seien groß gewesen, andere beschrieben sie als klein. Einige sprachen von 2 Gestalten, andere von 3 oder 4. Skeptiker nutzten diese Widersprüche als Beweis dafür, dass die gesamte Geschichte erfunden sei. Doch Dr. John Mack ließ sich davon nicht beirren. Er erinnerte daran, dass Zeugenaussagen bei traumatischen Erlebnissen fast immer voneinander abwichen. Es wäre verdächtig, erklärte er, wenn die Kinder exakt dasselbe sagen würden. Unterschiede in den Details sprechen eher für die Echtheit der Erfahrung. Trotzdem wurden die Zweifel lauter. In Radiosendungen verspotteten Kommentatoren die Kinder, nannten sie kleine Schauspieler oder Opfer westlicher Science-Fiction. Manche behaupteten, Lehrer oder Forscher hätten die Geschichte erfunden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kinder selbst bekamen von all dem mehr mit, als den Erwachsenen lieb war. Sie hörten, wie Erwachsene tuschelten, sahen die skeptischen Blicke, spürten das Misstrauen. Einige begannen zu schweigen, aus Angst, ausgelacht zu werden. Andere beharrten trotzig auf ihren Erlebnissen und erzählten ihre Geschichte noch entschlossener, je mehr man ihnen widersprach. Für die Lehrer war es eine schwierige Zeit. Einerseits wollten sie die Kinder schützen, andererseits fühlten sie sich unter Druck gesetzt. Manche Kollegen hielten sich zurück, um nicht in den Sog der Kontroversen zu geraten. Andere standen klar an der Seite der Kinder und verteidigten ihre Aussagen. Cynthia Hind versuchte, die Skeptiker mit Fakten zu überzeugen. Sie sammelte Zeichnungen, notierte die Aussagen, dokumentierte jedes Detail. Doch je mehr sie zusammentrug, desto stärker schien die Spaltung zu werden. Auf der einen Seite jene, die glaubten, dass hier etwas Außergewöhnliches geschehen war, auf der anderen Seite diejenigen, die in jeder Zeichnung nur ein weiteres Beweisstück für kindliche Fantasie sahen. Am Ende blieb die Frage offen, die niemand beantworten konnte. Warum sollten über 60 Kinder eine so komplexe Geschichte erfinden, alle gleichzeitig, ohne erkennbaren Gewinn? Skeptiker hatten darauf keine klare Antwort. Und vielleicht war es genau das, was die Diskussion so erbittert machte. Denn tief in ihrem Inneren ahnten manche von ihnen. Auch wenn sie es nicht zugeben wollten, lag in den Augen der Kinder eine Wahrheit, die sich nicht so einfach wegdiskutieren ließ. Was zunächst als kleine Notiz in den lokalen Blättern begonnen hatte, entwickelte sich rasch zu einer ausgewachsenen Medienwelle. Zeitungen aus Harare berichteten ausführlicher, Radiosendungen diskutierten das Thema und bald reisten Journalisten aus Südafrika, Europa und sogar den USA an. Die Ariel-Schule, bis dahin ein unscheinbarer Ort in der Savanne, stand plötzlich im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Kameras tauchten auf, Reporter belagerten das Schulgelände, fragten die Kinder aus und filmten ihre Gesichter. Manche Medienleute waren respektvoll und vorsichtig, andere drängten, wollten spektakuläre Aussagen hören, um ihre Schlagzeilen zu füllen. Haben sie mit euch gesprochen? Haben sie euch bedroht? Kommt ihr aus dem Weltall? Solche Fragen wurden den Kindern immer wieder gestellt, oft mit Mikrofonen, die ihnen fast ins Gesicht gedrückt wurden. Die Lehrer versuchten, die Medien im Zaum zu halten, doch die Welle war nicht mehr aufzuhalten. Bald wurden ganze Fernsehberichte gesendet. Zuschauer in London, New York und Kapstadt sahen Bilder von Kindern, die von merkwürdigen Wesen erzählten, ihre Zeichnungen hochhielten und mit ernsten Augen von Botschaften über die Erde sprachen. Die Reaktionen darauf waren geteilt. Manche Zuschauer waren tief bewegt, andere belächelten die Berichte als skurrile Randnotiz. In Talkshows wurde das Thema diskutiert, Experten gaben Einschätzungen ab, Psychologen sprachen von kollektiver Fantasie, während Ufologen das Ereignis als einen der wichtigsten Beweise für außerirdischen Kontakt feierten. Die Kinder selbst standen unter großem Druck. Während sie zuvor nur mit Forschern wie Cynthia Hind oder Dr. Mack gesprochen hatten, die sie ernst nahmen, wurden sie nun von Fremden bedrängt, die oft nur an Schlagzeilen interessiert waren. Manche Kinder reagierten trotzig und wiederholten ihre Aussagen unerschütterlich, andere zogen sich zurück, verstummten und wichen den Fragen aus. Eltern und Lehrer sorgten sich zunehmend. Sie wollten ihre Kinder nicht als Spektakel ausgestellt sehen, doch gleichzeitig war es schwer, die Öffentlichkeit fernzuhalten. Jede Zurückhaltung weckte nur noch größeres Interesse. Auch die Regierung begann, aufmerksam zu werden. Zwar äußerten sich offizielle Stellen nur vage, doch im Hintergrund beobachteten sie genau, wie sich die Berichte entwickelten. Die Frage stand im Raum, ob man eingreifen, beruhigen oder die Geschichte sogar offiziell dementieren sollte. Die Medienberichte hatten auch eine andere Folge. Menschen, die selbst von ungewöhnlichen Sichtungen berichtet hatten, meldeten sich. Manche riefen bei Radiosendern an, andere schickten Briefe an Zeitungen. Sie erzählten von Lichtern am Himmel, von unerklärlichen Geräuschen in der Nacht, von Begegnungen, die bisher niemand ernst genommen hatte. Plötzlich fühlten sie sich ermutigt, ihre Erlebnisse zu teilen, weil nun auch Kinder offen darüber sprachen. Für Forscher wie Dr. John Mack war das ein entscheidender Moment. Er sah, dass die Geschichte der Ariel-Schule nicht isoliert stand, sondern Teil eines größeren Musters war. Es ist, als ob die Kinder eine Tür geöffnet hätten, durch die nun viele sprechen wollen, erklärte er in einem Interview. Doch je größer die Medienwelle wurde, desto stärker auch die Gegenbewegung. Skeptiker nutzten die Aufmerksamkeit, um ihre Sicht zu verbreiten. Zeitungen druckten bissige Kommentare, in denen die Kinder als Werkzeuge sensationslüsterner Ufologen dargestellt wurden. In Radiodebatten wurden Cynthia Hind und andere Forscher hart angegriffen. Trotz all dieser Stimmen blieb die Wirkung der Kinder ungebrochen. Immer wieder zeigten Kameras dieselben Gesichter, ernst, nachdenklich, manchmal ängstlich, aber immer entschlossen. Und jedes Mal spürten Zuschauer auf der ganzen Welt, dass hier etwas geschehen war, das sich nicht mit einem Schulterzucken abtun ließ. Für die Kinder von Ruhr war das Leben nie wieder dasselbe. Sie waren zu Zeugen geworden, deren Worte in Zeitungen, Radios und Fernsehsendern widerhallten. Und auch wenn manche lachten, spotteten oder zweifelten, eines war klar: Die Geschichte von der Ariel-Schule hatte ihren Platz in der Welt gefunden. Während die Medien die Geschichte der Ariel-Schule immer weiter verbreiteten, suchte die Wissenschaft nach Antworten. Psychologen, Anthropologen und Forscher verschiedener Fachrichtungen reisten nach Simbabwe, manche aus ernsthaftem Interesse, andere aus reiner Neugier. Was sie fanden, war eine Gemeinschaft, die tief erschüttert war, und Kinder, deren Aussagen in ihrer Ernsthaftigkeit kaum zu überhören waren. Dr. John Mack nahm unter den Forschern eine besondere Rolle ein. Er war nicht nur Psychiater an der angesehenen Harvard-Universität, sondern auch jemand, der bereit war, über den Tellerrand hinauszuschauen. Schon zuvor hatte er Menschen untersucht, die von Begegnungen mit außerirdischen Wesen berichteten. Viele Kollegen belächelten ihn dafür, doch Mack sah darin ein ernstzunehmendes Phänomen, das mehr über die menschliche Psyche und vielleicht auch über die Realität aussagte, als man auf den ersten Blick glauben mochte. Als er in Ruhe eintraf, begegnete er den Kindern nicht mit distanziertem Skeptizismus, sondern mit aufrichtiger Aufmerksamkeit. Er setzte sich zu ihnen, sprach leise, stellte keine suggestiven Fragen, sondern ließ sie in ihrem eigenen Tempo erzählen. Und immer wieder fiel ihm derselbe Ausdruck in ihren Gesichtern auf, eine Mischung aus Staunen, Furcht und Ernsthaftigkeit, die man bei spielerischen Erfindungen nicht erwarten würde. Mack führte ausführliche Gespräche, nahm Tonbandaufnahmen auf, ließ die Kinder zeichnen und verglich ihre Aussagen. Ihm fiel auf, dass viele Beschreibungen auffallend konsistent waren. Besonders die der großen, schwarzen Augen und der Botschaften über die Erde. Unterschiede in Details betrachtete er nicht als Widerspruch, sondern als Bestätigung der Echtheit. So funktioniert Erinnerung bei traumatischen Ereignissen, erklärte er später. Niemand erinnert sich an jedes Detail gleich, doch die Essenz bleibt. Auch andere Forscher nahmen die Sache ernst. Die südafrikanische UFO-Forscherin Cynthia Hind dokumentierte systematisch jede Aussage, zeichnete Karten, verglich die Positionen, an denen die Kinder die Wesen gesehen hatten. Sie bemerkte, dass die Kinder ihre Schilderungen auch nach Wochen und Monaten nicht änderten. Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie ihre Geschichten ausschmückten oder sich widersprachen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Doch natürlich gab es auch wissenschaftliche Stimmen, die versuchten, das Geschehen auf bekannte Muster zurückzuführen. Einige Psychologen sprachen von kollektiver Hysterie, einer Art ansteckender Vorstellung, die sich in Gruppen ausbreiten könne, besonders bei Kindern. Andere verwiesen auf kulturelle Einflüsse. Vielleicht hätten die Kinder Geschichten von Geistern oder Fabelwesen gehört, die sie nun in moderner Form wiedergaben. Mack jedoch widersprach. Das erklärt nicht die Intensität ihrer Erfahrungen, sagte er in einer Diskussion. Diese Kinder sind keine Schauspieler. Sie haben etwas erlebt, das sie tief geprägt hat. Ob es sich dabei um eine äußere Realität oder eine innere Vision handelt, ist eine offene Frage. Doch wir dürfen nicht einfach abtun, was sie erzählen. Für die Dorfgemeinschaft war es tröstlich, dass jemand von außerhalb ihre Kinder ernst nahm. Viele Eltern fühlten sich erleichtert, als sie sahen, dass ein Harvard-Professor ihren Kindern glaubte. Es gab ihnen das Gefühl, nicht allein gegen die Spötter und Skeptiker zu stehen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen führten auch zu einer neuen Aufmerksamkeit für die kulturelle Dimension. In Gesprächen mit Ältesten des Dorfes erfuhr Mack, dass die Idee von Wesen aus den Sternen tief in den Überlieferungen der Region verwurzelt war. Manche nannten sie Wächter, andere Ahnengeister. Für die Ältesten war es nicht undenkbar, dass die Kinder tatsächlich etwas gesehen hatten, das sich in diese lange Tradition einfügte. Je länger Mack in Ruhe blieb, desto klarer wurde ihm, dass dieses Ereignis mehr war als eine isolierte Sichtung. Es war ein Schnittpunkt zwischen moderner Welt und uralten Mythen, zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen kindlicher Unschuld und globalem Staunen. Und so stand am Ende seiner Untersuchung nicht etwa eine klare Antwort, sondern eine tiefe Erkenntnis. Manche Begegnungen lassen sich nicht in die engen Schubladen menschlicher Erklärungen pressen. Sie fordern uns heraus, größer zu denken, über uns selbst, unsere Welt und das Universum hinaus. Nach all den Gesprächen, den Interviews und den Untersuchungen blieb etwas, das sich nicht so leicht verdrängen ließ, die Angst der Kinder. Sie war kein oberflächliches Gefühl, das man mit einem Lächeln oder einer Umarmung vertreiben konnte. Sie saß tief, wie ein Schatten, der sie begleitete, selbst in den hellsten Stunden des Tages. Viele Kinder berichteten von Schlafproblemen. Sie wälzten sich nachts im Bett, hörten Geräusche, die sie vorher nie beachtet hatten, und schreckten beim kleinsten Rascheln auf. Einige weigerten sich, ohne Licht zu schlafen. Andere klammerten sich an ihre Eltern, so sehr, dass selbst kurze Trennungen, etwa der Gang zur Arbeit oder ein Einkauf, von Tränen begleitet waren. Lehrer erzählten, dass manche Schüler in den Unterrichtsstunden unaufmerksam waren, abgelenkt wirkten, plötzlich in die Ferne starrten. Es ist, als würden sie in Gedanken wieder dorthin zurückgehen, sagte eine Lehrerin. Manche Kinder zeichneten immer wieder dieselben Bilder. Große Augen, schwarze Gestalten, ein metallisch glänzendes Objekt. Dr. Mack fiel besonders auf, wie ernst die Kinder die Begegnung nahmen. Sie beschrieben keine lustigen Abenteuer, keine märchenhaften Wesen. Stattdessen erzählten sie von Gefühlen der Bedrohung, vom Eindruck, dass die Fremden sie mit Blicken durchdrangen. »Sie haben direkt in meinen Kopf geschaut«, flüsterte ein Junge. »Ich konnte nicht weglaufen.« Ein Mädchen berichtete, sie habe das Gefühl gehabt, als ob die Zeit stehen geblieben sei. »Alles war still«, sagte sie, »kein Vogel, kein Wind. Nur die Augen. Und dann war da diese Stimme in meinem Kopf.« Solche Aussagen erschütterten selbstgestandene Erwachsene, die im Dorf Interviews beobachteten. Die Angst der Kinder hatte auch Auswirkungen auf ihre Freundschaften. Manche zogen sich zurück, weil sie das Gefühl hatten, nicht verstanden zu werden. Andere wurden von Gleichaltrigen gehänselt, die die Geschichte ins Lächerliche zogen. »Du redest von kleinen grünen Männchen«, spotteten manche, obwohl kein einziges Kind jemals von grüner Haut gesprochen hatte. Doch solche Sticheleien verletzten und verstärkten die Unsicherheit. Besonders schwer traf es die Älteren unter den Schülern. Sie waren alt genug, um die Skepsis der Erwachsenen bewusst wahrzunehmen, aber noch jung genug, um die Furcht nicht verarbeiten zu können. Einer der ältesten Jungen gestand Mack, dass er seit dem Vorfall nicht mehr allein durch den Busch gehen wollte. »Früher hatte ich keine Angst«, sagte er. »Aber jetzt.« Jetzt habe ich immer das Gefühl, dass da draußen etwas wartet. Eltern waren oft ratlos. Manche versuchten, die Erlebnisse herunterzuspielen, in der Hoffnung, dass die Kinder sie vergaßen. Andere hörten geduldig zu, um ihren Kindern das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden. Doch niemand wusste wirklich, wie man mit dieser Art von Angst umgehen sollte. Denn es war keine gewöhnliche Furcht. Sie hatte keine klar erkennbare Ursache wie Dunkelheit, wilde Tiere oder Donner. Sie war ungreifbar und gerade deshalb so mächtig. Für Dr. Mack war dies ein Schlüsselaspekt. Er stellte fest, dass die Angst der Kinder nicht auf äußeren Druck oder Beeinflussung zurückzuführen war. Sie war authentisch, roh, tief verwurzelt. Das kann man nicht vorspielen, sagte er. Es ist die Art von Furcht, die man nur empfindet, wenn man wirklich etwas erlebt hat, das man nicht versteht. Auch Jahre später, als man einige der Kinder erneut befragte, berichteten sie, dass die Angst sie lange begleitet hatte. Manche hatten sie mit der Zeit überwunden, andere sprachen davon, dass die Augen der Wesen sie noch immer in Träumen heimsuchten. So wurde klar, das Ereignis an der Ariel-Schule war für die Kinder nicht nur eine aufregende Geschichte. Es war ein Erlebnis, das ihre Kindheit verdunkelte, Spuren hinterließ und sie zwang, viel zu früh mit Fragen zu ringen, die selbst Erwachsene kaum beantworten können. Während die Kinder und Forscher ihre Version der Ereignisse mit Nachdruck schilderten, meldeten sich zunehmend auch Stimmen der Skeptiker zu Wort. Sie waren laut, pointiert und fanden in den Medien ebenso Gehör wie die Kinder selbst. Für viele war es schwer, zu akzeptieren, dass Grundschüler in einem entlegenen Teil Simbabwes Zeugen von etwas geworden sein sollten, das die bekannten Grenzen menschlicher Erfahrung sprengte. Die erste Gruppe der Zweifler waren Psychologen, die erklärten, dass es sich um eine Form von kollektiver Suggestion gehandelt haben müsse. Kinder seien leicht beeinflussbar, hieß es, besonders wenn sie sich in Gruppen befänden. Vielleicht habe ein Schüler etwas Merkwürdiges am Himmel gesehen. Ein Licht, einen Schatten, eine Spiegelung. Und die anderen hätten sich davon anstecken lassen. Aus einer kleinen Beobachtung sei dann eine große Geschichte geworden. Andere Skeptiker suchten nach natürlichen Ursachen. Könnte es ein Flugzeug gewesen sein? Ein Satellit, der in der Sonne reflektierte? Ein ungewöhnliches Wetterphänomen? Manche sprachen von einem Ballon oder einem landenden Hubschrauber, der in der Hitze des Moments von den Kindern falsch wahrgenommen worden sei. Doch diese Erklärungen wirkten bei genauerem Hinsehen schwach. Ein Flugzeug hätte nicht so lautlos auf dem Boden erscheinen und verschwinden können. Ein Hubschrauber hätte Lärm verursacht, den niemand hörte. Und ein Ballon? Wie hätte er in der Savanne mitten am Tag Gestalten hervorrufen können, die von über 60 Kindern unabhängig voneinander beschrieben wurden? Auch die Theorie der Massenhysterie geriet ins Wanken, sobald man die Kinder genauer befragte. Ihre Aussagen blieben konsistent, auch wenn sie getrennt voneinander interviewt wurden. Sie ergänzten sich in Details, ohne identisch zu sein. Genauso, wie man es bei echten Erlebnissen erwarten würde. Trotzdem fanden die Skeptiker offene Ohren. Manche Journalisten griffen ihre Argumente begeistert auf, weil sie eine einfache Erklärung boten. Kinderfantasie sorgt für UFO-Panik, lauteten manche Schlagzeilen. Massensuggestion in Simbabwe, andere. Es war einfacher, die Geschichte als Kuriosität abzutun, als sich mit den schwerwiegenden Implikationen auseinanderzusetzen. Für die betroffenen Kinder war das verletzend. Sie spürten, dass viele Erwachsene ihnen nicht glaubten. Warum sollten wir uns so etwas ausdenken? Fragte ein Mädchen in einem Interview. Wir haben es doch wirklich gesehen. Doch gegen die Stimmen etablierter Wissenschaftler wirkte die Ehrlichkeit der Kinder oft schwach. Dr. John Mack nahm die Skeptiker ernst. Aber er wehrte sich entschieden gegen ihre Schlüsse. Natürlich müssen wir nach natürlichen Erklärungen suchen, sagte er in einem Vortrag. Doch wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn diese Erklärungen nicht ausreichen. Diese Kinder haben etwas erlebt, das wir nicht verstehen. Das einfach als Fantasie abzutun ist respektlos, und es ist unwissenschaftlich. Interessanterweise gab es auch unter den Skeptikern solche, die insgeheim Zweifel hegten. Manche Psychologen gaben zu, dass die Ernsthaftigkeit der Kinder schwer mit bloßer Erfindung zu erklären war. Doch sie wagten es selten, dies öffentlich zu äußern. Zu groß war die Angst, den eigenen Ruf zu gefährden, indem man sich zu sehr mit UFO-Geschichten einließ. So entstand ein Spannungsfeld, auf der einen Seite die Kinder, die Forscher, die Eltern, auf der anderen die Skeptiker, die ihre Sicht mit Nachdruck vertraten. Zwischen diesen Lagern stand die Öffentlichkeit, hin und hergerissen zwischen Staunen und Zweifel, Faszination und Spott. Eines jedoch wurde immer deutlicher. Ganz gleich, wie die Skeptiker argumentierten, die Geschichte ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Sie war da, sie breitete sich aus, und sie zwang Menschen auf der ganzen Welt, Stellung zu beziehen. Zu etwas, das sich jeder einfachen Erklärung entzog. Was als lokales Ereignis in einer kleinen Schule in Simbabwe begann, entwickelte sich rasch zu einem internationalen Phänomen. Zunächst berichteten nur einige wenige afrikanische Zeitungen und Radiosender über den Vorfall. Doch als die ersten Berichte von Cynthia Hind und später die Interviews von Dr. John Mack die Runde machten, griffen internationale Medien die Geschichte begierig auf. Zeitungen in Europa und den USA druckten Schlagzeilen wie UFO landet auf Schulhof, Kinder als Augenzeugen oder Massenhysterie oder Kontakt mit Außerirdischen. Fernsehstationen zeigten Zeichnungen der Kinder. Silbrige Objekte, große schwarze Augen, kleine Gestalten mit langen Armen. Millionen Zuschauer weltweit sahen fasziniert zu. Besonders in den USA löste der Fall heftige Diskussionen aus. In einer Gesellschaft, die von Science-Fiction und UFO-Geschichten ohnehin stark geprägt war, fand die Ariel-Schule sofort ihren Platz in Talkshows und Nachrichtensendungen. Skeptiker und Befürworter debattierten öffentlich. Und selbst Menschen, die sich nie zuvor mit solchen Themen beschäftigt hatten, begannen Fragen zu stellen. Auch in Europa weckte der Fall großes Interesse. Britische und deutsche Magazine widmeten dem Ereignis mehrseitige Reportagen. Die BBC sendete Ausschnitte aus Interviews mit den Kindern, und plötzlich sah sich das Dorf in Simbabwe im Scheinwerferlicht einer weltweiten Öffentlichkeit. Die Reaktionen waren gemischt. Manche Menschen reagierten mit ehrlicher Faszination. Sie waren berührt von der Aufrichtigkeit der Kinder, beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der sie erzählten. Sie lügen nicht, sagte eine Zuschauerin in einer Diskussionsrunde. Man sieht es in ihren Augen. Andere hingegen spotteten. Sie verglichen die Berichte mit Märchen oder nannten die Kinder Opfer von Fantasie. Manche Kommentatoren wiesen darauf hin, dass UFO-Geschichten oft dort auftauchten, wo Menschen auf Anerkennung hofften. Und fragten, ob es nicht vielleicht ein geschickter Versuch war, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Doch dieser Einwand hielt einer näheren Betrachtung kaum stand. Denn die Kinder und Lehrer der Ariel-Schule hatten nichts davon, im Rampenlicht zu stehen. Im Gegenteil, viele fühlten sich überfordert, ja sogar bedrängt von den plötzlichen Besuchern aus aller Welt. Sie wollten ihren Alltag zurück, nicht Interviews geben und von Fremden befragt werden. Mit der internationalen Aufmerksamkeit kamen auch Forscher anderer Disziplinen. Anthropologen sahen im Vorfall ein Beispiel dafür, wie moderne Mythen entstehen. Theologen fragten, ob es sich um spirituelle Erscheinungen handeln könnte. Ufologen hingegen betrachteten die Ariel-Schule bald als den wichtigsten Beweis für außerirdische Präsenz auf der Erde. Die Debatte erreichte sogar politische Kreise. Einzelne Abgeordnete in den USA forderten, dass Regierungen mehr Transparenz im Umgang mit UFO-Sichtungen zeigen sollten. In Talkshows diskutierten Politiker, ob man das Thema ernster nehmen müsse. Für kurze Zeit war das kleine Ruhr der Mittelpunkt einer globalen Unterhaltung über das Unbekannte. Doch während Experten und Journalisten stritten, blieben die Kinder selbst im Kern der Geschichte. Immer wieder erschienen ihre Gesichter in den Medien. Ernst, manchmal ängstlich, manchmal entschlossen. Ihre Zeichnungen wurden auf Titelseiten gedruckt, ihre Stimmen in Radiosendungen gespielt. So wurde die Ariel-Schule zu einem Symbol. Nicht nur für eine mögliche Begegnung mit dem Fremden, sondern auch für die Art, wie Geschichten die Welt verbinden können. Ein Ereignis in einem abgelegenen Dorf fand Resonanz in Städten und Ländern, die tausende Kilometer entfernt lagen. Und selbst die Skeptiker mussten zugeben, ob Wahrheit oder Irrtum, Fantasie oder Realität. Die Geschichte der Kinder hatte die Welt berührt. Und sie würde nicht so schnell wieder vergessen werden. Mit der wachsenden Aufmerksamkeit für den Ariel-Fall rückte auch Dr. John Mack zunehmend ins Rampenlicht und damit ins Visier seiner Kritiker. Der Harvard-Professor, der bereits zuvor durch seine Forschungen zu Entführungsberichten in den USA in die Schlagzeilen geraten war, wurde nun noch stärker angegriffen. Seine Kollegen warfen ihm vor, er überschreite die Grenzen seriöser Wissenschaft. Mack gefährdet die Glaubwürdigkeit der Psychiatrie, hieß es in Fachkreisen. Einige warfen ihm vor, er lasse sich von seiner eigenen Faszination leiten und verliere die notwendige Distanz zum Untersuchungsobjekt. Manche gingen so weit, ihm den Entzug seiner akademischen Position nahezulegen. Harvard selbst sah sich gezwungen, eine interne Untersuchung einzuleiten. Man wollte prüfen, ob Mack gegen wissenschaftliche Standards verstoßen hatte. Für ihn war das eine schwierige Zeit. Er, der sein Leben lang höchste Anerkennung genossen hatte, Pulitzerpreisträger, Professor, praktizierender Psychiater, stand plötzlich als Außenseiter da. Doch Mack blieb standhaft. Er argumentierte, dass es nicht die Aufgabe eines Wissenschaftlers sei, vorgefertigte Antworten zu verteidigen, sondern das Unbekannte mit offenem Geist zu erforschen. Diese Kinder haben etwas erlebt, das sie zutiefst geprägt hat, sagte er in einem Interview. Selbst wenn wir nicht wissen, was es war, wir müssen es ernst nehmen. Alles andere wäre unethisch. Die Angriffe setzten ihm persönlich zu. Freunde berichteten, dass Mack unter Druck stand, aber dennoch eine bemerkenswerte Ruhe bewahrte. Er reiste weiterhin, hielt Vorträge, schrieb Artikel. Immer wieder betonte er, dass er nicht beweisen wolle, dass Außerirdische existierten, sondern dass er zeigen wolle, wie real die Erlebnisse für die Betroffenen waren. In den Medien wurde er häufig als der Professor, der an UFOs glaubt, verspottet. Doch Mack versuchte, diese Vereinfachungen zu ignorieren. Es geht nicht um Glauben, entgegnete er. Es geht darum, den Stimmen von Menschen zuzuhören, die sonst niemand hören will. Besonders der Ariel-Fall war für ihn ein Wendepunkt. Während manche ihn als weiteren Beleg für seine angeblich esoterische Haltung sahen, betrachtete Mack das Erlebnis der Kinder als Bestätigung dafür, dass man die menschliche Erfahrung nicht auf bekannte Kategorien reduzieren konnte. Er sprach von Bewusstseinserweiterung und davon, dass wir unsere Vorstellungen von Realität überdenken müssten. Seine Gegner warfen ihm vor, genau damit die Grenze zur Mystik zu überschreiten. Doch Mack blieb überzeugt, dass das Festhalten an engen Definitionen von Wissenschaft der größeren Wahrheit im Weg stand. Wissenschaft muss mutig sein, sagte er. Sonst ist sie nichts weiter als Dogma. Interessanterweise gewann er trotz aller Kritik auch neue Anhänger. Viele Studenten, junge Forscher und interessierte Laien sahen in Mack einen Pionier, der bereit war, Fragen zu stellen, die andere nicht wagten. Für sie war er kein Spinner, sondern ein Mensch, der das Unbekannte nicht fürchtete. Die Angriffe verstummten nicht, aber Mack lernte, mit ihnen zu leben. Er wusste, dass er nie alle überzeugen würde. Doch er war überzeugt, dass die Wahrheit, was auch immer sie war, zu wichtig war, um sie dem Spott preiszugeben. So blieb er ein umstrittener, aber entschlossener Kämpfer für eine Forschung, die sich nicht durch Angst oder Konventionen einschränken ließ. Und der Ariel-Fall blieb sein stärkstes Beispiel. Eine Geschichte, die zeigte, dass Kinder manchmal die Augen für Dinge öffnen, die Erwachsene längst verlernt haben zu sehen. Jahre nach dem Vorfall an der Ariel-Schule war das Ereignis längst nicht vergessen. Viele der damaligen Kinder waren inzwischen Erwachsene geworden, hatten Familien gegründet, Berufe ergriffen oder die Heimat verlassen. Doch egal, wohin sie gingen, die Erinnerung an jenen Tag im September blieb wie ein unsichtbarer Faden, der sie immer wieder zurückzog. Einige von ihnen wurden Jahre später erneut interviewt. Dokumentarfilmer, Journalisten und Forscher suchten sie auf, baten um ihre Erzählungen. Erstaunlicherweise blieben die Beschreibungen der Ereignisse bemerkenswert konsistent. Selbst nach Jahrzehnten, in denen Erinnerungen normalerweise verblassen oder sich verändern, berichteten sie immer noch von den Gestalten mit den großen Augen, den lautlosen Bewegungen und der tiefen, fast überwältigenden Botschaft, die ihnen vermittelt worden war. Ein ehemaliger Schüler, inzwischen erwachsen und beruflich erfolgreich, erinnerte sich: Ich habe viele Dinge in meinem Leben gesehen und erlebt, aber nichts hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt wie dieser Tag. Wenn ich die Augen schließe, kann ich das Bild noch immer sehen. Das glänzende Objekt, die Gestalten, das Gefühl, dass mir jemand direkt in die Seele schaut. Manche sprachen von Träumen, die sie Jahre später noch verfolgten. Immer wieder tauchten die Augen auf, immer wieder das Gefühl, dass die Zeit stillstand. Es ist nicht nur eine Erinnerung, sagte eine Frau, die damals ein Kind gewesen war. Es ist, als hätte sich etwas in mich eingeprägt. Etwas, das nicht vergeht. Andere hatten versucht, die Erinnerung zu verdrängen. Sie bauten ihr Leben auf, ignorierten die Fragen nach dem Vorfall und sprachen nur ungern darüber. Doch auch sie mussten eingestehen, dass die Erfahrung nie ganz verschwand. Ich habe lange so getan, als sei es nicht passiert, gab ein Mann zu. Aber tief im Inneren wusste ich immer, ich habe es gesehen. Für die Forscher war dies bemerkenswert. Erinnerungen von Kindern neigen dazu, mit der Zeit zu verschwimmen, sich durch Erzählungen anderer zu verändern oder schlicht zu verblassen. Doch bei den Zeugen der Ariel-Schule blieb eine ungewöhnliche Beständigkeit. Nicht jeder erinnerte sich an jedes Detail gleich klar, aber die Kernerlebnisse blieben identisch. Die Präsenz des Objekts, die Wesen, die Botschaft. Interessanterweise hatten viele der inzwischen Erwachsenen ähnliche Empfindungen entwickelt, wenn sie über den Vorfall sprachen. Sie berichteten, dass die Begegnung ihr Verhältnis zur Welt verändert habe. Manche sagten, sie hätten ein stärkeres Verantwortungsgefühl für die Natur entwickelt. Andere erklärten, sie hätten eine tiefere Spiritualität gefunden, ein Bewusstsein dafür, dass die Realität größer sei, als man gewöhnlich denke. Nicht alle empfanden das als Segen. Einige litten unter der anhaltenden Ungewissheit. Sie fragten sich, warum gerade sie Zeugen dieses Erlebnisses geworden waren. Manche sprachen von einer Last, von einer Verantwortung, die sie nicht tragen wollten. Es wäre einfacher gewesen, wenn es nie passiert wäre, sagte eine ehemalige Schülerin. Dann hätte ich ein normales Leben führen können, ohne diese ständige Frage im Kopf. Doch ob als Last oder als Geschenk. Das Erlebnis war Teil ihres Lebens geblieben. Es hatte sie geprägt wie ein Stempel, der nie ganz verblasst. Für Außenstehende mochte es nur eine Geschichte sein, für sie war es Realität, so real wie jedes andere Ereignis ihrer Kindheit. Als Dokumentarfilmer Jahre später die Ariel-Schule besuchten und einige der Zeugen interviewten, war es berührend zu sehen, wie ernsthaft die Erwachsenen noch immer sprachen. Keine Spur von kindlicher Fantasie oder Übertreibung. Nur die ruhige, nüchterne Erinnerung an etwas, das sie nicht erklären konnten. Und so lebte die Geschichte weiter, nicht als Märchen, sondern als tiefe Narbe im kollektiven Gedächtnis einer Generation von Kindern, die für einen kurzen Moment in die Augen des Unbekannten geblickt hatten. Mit den Jahren nahm das Interesse an der Geschichte der Ariel-Schule zwar zeitweise ab, doch sie verschwand nie ganz. Immer wieder tauchte der Vorfall in Büchern, Artikeln oder Fernsehdokumentationen auf. Besonders ab den 2000er Jahren entdeckten Filmemacher die Kraft dieser Erzählung für ein weltweites Publikum neu. Ein entscheidender Moment war die Veröffentlichung mehrerer Dokumentarfilme, die sich intensiv mit dem Vorfall beschäftigten. Diese Werke brachten die Stimmen der inzwischen erwachsenen Kinder zurück in die Öffentlichkeit. Zuschauer hörten die Interviews, sahen die Zeichnungen und wurden mit der unerschütterlichen Ernsthaftigkeit der Zeugen konfrontiert. Einer der bekanntesten Filme zeigte eindrücklich, wie die Kinder im Laufe der Jahre erwachsen geworden waren, wie sie ihre Erinnerungen bewahrten und wie sie noch immer mit den Fragen von damals rangen. Viele Zuschauer berichteten später, dass gerade die Authentizität der Zeugen sie tief bewegt habe. Es waren keine Menschen, die nach Ruhm suchten, keine, die von Fantasiegeschichten lebten. Es waren ganz normale Erwachsene, Eltern, Lehrer, Ärzte, die offen erklärten, ich weiß, was ich gesehen habe. Durch diese Filme gelangte die Ariel-Schule erneut in den Fokus internationaler Debatten. Talkshows nahmen das Thema auf, Online-Foren diskutierten leidenschaftlich und selbst in akademischen Kreisen gab es erneut Interesse. Forscher aus den Bereichen Psychologie, Anthropologie und Religionswissenschaft griffen den Fall auf, diesmal weniger spöttisch, sondern eher mit vorsichtiger Neugier. Auch die moderne Technik spielte eine Rolle. Dank des Internets verbreiteten sich alte Interviewaufnahmen in Windeseile. Clips von Kindern, die mit ernstem Gesicht ihre Erlebnisse schilderten, wurden millionenfach angesehen. Neue Generationen, die von dem Fall zuvor nie gehört hatten, stießen darauf und waren fasziniert. Besonders bemerkenswert war die Wirkung auf Menschen, die selbst ungekannte Phänomene erlebt hatten. Viele fühlten sich durch die Geschichten der Ariel-Kinder ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Sie sahen in den Interviews einen Spiegel ihrer eigenen Gefühle. Das Staunen, die Angst, die Einsamkeit, wenn andere nicht glauben wollen. Doch mit der neuen Aufmerksamkeit kamen auch neue Kritiker. Skeptiker wiesen darauf hin, dass Erinnerungen über Jahrzehnte hinweg nicht unverändert bleiben könnten. Sie warfen den Filmemachern vor, durch geschickte Schnitttechniken ein einseitiges Bild zu schaffen. Manche behaupteten sogar, die erneute Popularität sei nur ein geschickter Schachzug, um alte UFO-Geschichten wieder lukrativ zu machen. Dennoch blieb die Wirkung der Filme unbestreitbar. Die Ariel-Schule wurde zu einem festen Bestandteil der modernen UFO-Literatur, zu einem Klassiker der Begegnungsberichte. Selbst wer nicht an Außerirdische glaubte, musste anerkennen, dass der Fall etwas Besonderes war. Ein Ereignis, das sich nicht einfach mit herkömmlichen Erklärungen abtun ließ. Vor allem aber gaben die Dokumentationen den Zeugen eine Stimme zurück. Viele von ihnen hatten lange geschwiegen, weil sie fürchteten, verspottet zu werden. Nun konnten sie offen sprechen, unterstützt von Bildern und Erinnerungen, die ihre Erfahrungen sichtbar machten. So wurde die Geschichte nicht nur bewahrt, sondern auch neu belebt. Für viele Menschen, die die Filme sahen, war es, als ob die Kinder von damals durch die Zeit hindurch zu ihnen sprächen, mit derselben Mischung aus Verwunderung, Ernsthaftigkeit und leiser Furcht, die schon in den ersten Interviews zu spüren gewesen war. Und je öfter diese Stimmen gehört wurden, desto klarer wurde. Was an jenem Tag 1994 geschah, mochte unerklärlich bleiben, aber vergessen werden konnte es nicht. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach den Ereignissen an der Ariel-Schule bleibt das Geschehen ein Rätsel. Weder Forscher noch Skeptiker konnten eine abschließende Erklärung liefern. Manche vermuten noch immer ein kollektives Missverständnis, eine Art psychologisches Phänomen, ausgelöst durch die besondere Situation der Kinder. Andere halten an der Möglichkeit fest, dass hier tatsächlich etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Vielleicht ein Kontakt, vielleicht eine Botschaft, die über unsere herkömmlichen Vorstellungen hinausgeht. Die Zeugen selbst geben bis heute den Schlüssel zum Verständnis. Sie sind erwachsen geworden, haben Karrieren aufgebaut, Familien gegründet. Doch wenn sie über den September 1994 sprechen, spürt man, dass es nicht einfach eine Kindheitserinnerung ist. Es ist ein Teil ihrer Identität, etwas, das sie geprägt hat. Es war real, sagt eine von ihnen in einem aktuellen Interview. Ich habe es gesehen, und nichts, was jemand sagt, kann mir das nehmen. Forscher, die sich erneut mit dem Fall beschäftigen, sehen darin mehr als nur eine UFO-Geschichte. Für sie ist es auch ein Beispiel für die Kraft von Wahrnehmung, Erinnerung und kollektiver Erfahrung. Selbst wenn man annehmen würde, dass kein außerirdisches Objekt landete, bleibt die Tatsache, dass Dutzende Kinder unabhängig voneinander von derselben Erfahrung berichten. Dieses kollektive Erleben lässt sich nicht einfach als Fantasie abtun. Für viele Menschen auf der ganzen Welt wurde der Ariel-Fall zu einem Symbol. Ein Symbol für die Möglichkeit, dass wir nicht allein sind. Ein Symbol dafür, dass es Phänomene gibt, die unser Wissen übersteigen. Und auch ein Symbol für die Unschuld von Kindern, deren Stimmen inmitten einer lauten Welt eine Wahrheit tragen, die Erwachsene oft nicht hören wollen. Die Botschaft, die die Kinder damals empfingen, ist dabei besonders eindringlich. Achtet auf die Erde. Achtet auf eure Zukunft. Ob sie nun von fremden Wesen kam oder aus den Tiefen des kindlichen Bewusstseins, sie klingt heute aktueller denn je. Klimawandel, Umweltzerstörung, Konflikte, all das verleiht den Worten von damals eine neue Schwere. Die Ariel-Schule selbst ist inzwischen in den Hintergrund getreten. Viele der Gebäude stehen nicht mehr, Lehrer und Schüler von damals haben ihren Weg gemacht. Doch das, was an jenem Morgen geschah, hat den Ort unauslöschlich geprägt. Für die Menschen in Simbabwe bleibt er ein Stück Geschichte, für Forscher ein ungelöstes Rätsel, für Gläubige ein Hinweis, dass wir Teil eines größeren Ganzen sein könnten. Vielleicht wird die Wahrheit nie ganz ans Licht kommen. Vielleicht bleiben die Ereignisse von 1994 ein Geheimnis, das sich der vollständigen Erklärung entzieht. Aber genau das macht ihre Faszination aus. Denn in einer Welt, die sich nach Sicherheit und Klarheit sehnt, erinnern uns solche Geschichten daran, dass das Unbekannte noch immer existiert, gleich jenseits des Horizonts unseres Wissens. Und so lebt die Erinnerung weiter, getragen von jenen, die dabei waren, und von all denen, die die Geschichte hörten und spürten, dass sie etwas Besonderes in sich trägt. Ein unerklärliches, aber bedeutsames Flüstern aus einer anderen Wirklichkeit. Vielleicht, eines Tages, werden wir die Antwort finden. Vielleicht wird sich der Schleier lüften, und wir verstehen, was die Kinder von Ariel tatsächlich gesehen haben. Bis dahin bleibt ihre Geschichte, wie so viele große Geheimnisse, ein Spiegel unserer Hoffnungen, unserer Ängste und unseres nie endenden Wunsches, die Wahrheit zu erfahren.